Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
In den letzten zwei Folgen haben wir uns mit der Bauchlage beschäftigt. In der letzten ging es um die ganz praktische Umsetzung. Also wann wird sie eingesetzt, wie wird sie durchgeführt und warum sie aktuell die beste evidenzbasierte Lagerungsstrategie bei schwerem ADS ist. Kurz gesagt, die 180-Grad-Bauchlage ist gut untersucht und zeigt klare Vorteile für die Oxygenierung, die Lungenprotektion und auch für das Outcome. Heute schauen wir uns alternative Lagerungsformen an, also was gibt es außer der klassischen 180-Grad-Bauchlagerung noch und was davon ist wirklich sinnvoll. Ein Konzept, das immer wieder vorgeschlagen wird, ist die 135-Grad-Lagerung, oft auch als Schwimmerposition bezeichnet. Die Idee dahinter, sie ist leichter umzusetzen, möglicherweise schonender und geht mit weniger Druckschäden einher. Außerdem wirkt sie vielleicht auf den ersten Blick weniger invasiv als die vollständige Bauchlagerung. Man hört also oft, das ist doch schonender für den Patienten oder das ist doch einfacher im Handling. Was sagst du dazu?
Ja, das ist deutlich einfacher im Handling. Es ist nicht invasiver, aber es gibt halt keinerlei Evidenz dafür. Die Evidenz gibt es wirklich nur für die 180-Grad-Bauchlage. Die anderen Lagerungsformen, das heißt nicht, dass sie deswegen unvernünftig sind, aber sagen wir mal, wenn man sich überlegt, der Patient hat ein schweres Lungenversagen, mache ich jetzt 135 Grad oder 180 Grad, dann ist es ganz klar, dass der Patient 180 Grad gelagert werden sollte, ja, weil nur das wirklich erwiesenermaßen wirkt und die Überlebenschancen der Patienten verbessert. Das gilt für das klassische ADS, beidseitige Pathologie, klare Sache, der Patient sollte 180 Grad gelagert werden.
Wir haben also zum einen die Datenlage und die Evidenz für die 180-Grad-Lagerung, aber wir haben auch die Physiologie, die wir in unserer Bauchlagefolge schon besprochen haben. Und wenn man, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir uns die physiologischen Wirkmechanismen anschauen, also das, was die Bauchlage eigentlich so effektiv macht, dann sehen wir, dass diese Wirkmechanismen bei 135 Grad vermutlich nicht in gleicher Weise wirken können. Da, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, das war einmal die Position des Herzens, die auf die dorsalen Lungenabschnitte drückt, dann das Shape-Matching, also die Anpassung von Lungenform an die Thoraxform, dann der sogenannte Slinky-Effekt und die bessere Verteilung des Pleuradrucks. Und ja, daraus ergibt sich eigentlich auch eine logische Konsequenz. Die 135-Grad-Lagerung kann wahrscheinlich nicht die gleiche Wirkung erzielen wie die 180-Grad-Lagerung. Also keine Evidenz letztlich und auch die Wirkmechanismen können so physiologisch wahrscheinlich nicht erfüllt werden.
Genau so ist es. Natürlich gibt es dennoch Indikationen für die 135-Grad-Lage. Also natürlich, wenn man einen Patienten aus irgendwelchen Gründen wirklich nicht auf den Bauch legen, also vollständig auf den Bauch legen kann, obwohl die Indikation dafür besteht, dann ist natürlich eine 135-Grad-Lagerung besser als Rückenlage. Das ist schon auch klar. Also es ist nicht nachgewiesen, aber es ist sehr wahrscheinlich. Aber die eigentlichen Indikationen für die 135-Grad-Lage sind einseitige Pathologien. Insbesondere Pathologien auf der einen Seite im Unterlappen, dann ist natürlich eine 135-Grad-Lagerung schon eine sehr sinnvolle Sache. Dieser Patient muss gar nicht auf dem Bauch, es ist sogar noch besser, wenn er in der 135-Grad-Lagerung liegt. Das trifft eben zu bei einer Atelektase, die ich anders aufkriege, bei einer klassischen Dobert-Pneumonie, dann macht das Sinn. Keine Frage, aber die Indikation muss eben stimmen. Das klassische ADS, beidseitige Pathologie, dafür gilt das nicht. Das haben ja auch diese ganzen Rotationsbetten und so weiter, das hat sich alles nicht bewährt. Für das alles gibt es keine Evidenz, weil sie eben nicht die 180-Grad-Lagerung schaffen. Aber wie gesagt, einseitige Pathologie ist eine 135-Grad-Lagerung schon eine sehr sinnvolle Sache.
Und wenn wir jetzt schon über die Alternativen zu 180-Grad-Lagerung sprechen, dann kommt ja auch immer wieder die 90-Grad-Lagerung ins Spiel, also die klassische Seitenlage.
Ja, das ist eine gute Lagerung, sozusagen, wenn ich wirklich eine streng einseitige Pathologie habe, die ganze Lunge betrifft, dann ist die 90-Grad-Seitenlagerung genau das Richtige. Da ist es auch, das wird häufig gar nicht so konsequent gemacht, weil es so einfach gar nicht ist, einen Patienten wirklich streng auf die Seite zu legen, sodass er auch streng auf der Seite liegen bleibt. Meistens braucht man dann doch einigermaßen Sedierung dafür, wie auch immer. Man muss jedenfalls sicherstellen, dass der Patient, wenn man so eine Situation hat, also stark einseitige Pathologie, man muss sicherstellen, dass der Patient wirklich in 90-Grad-Position verbleibt. Das ist vom Hinlegen des Patienten relativ simpel, aber dass er so liegen bleibt, ist nicht so wahnsinnig simpel. Meistens rutscht er dann doch irgendwie zurück, dreht sich auf dem Rücken so halb. Das ist nicht gut, sondern wenn man sich zu dieser 90-Grad-Lagerung entschließt, dann sollte man wirklich darauf achten, dass es ganz konsequent gemacht wird.
Und das Ganze auch für 16 Stunden, also wie bei der 180-Grad-Lagerung?
Nicht für 16 Stunden, das braucht man dafür meistens nicht. Es geht da um was anderes. Wir haben ja gesagt, beim klassischen ADS, Bauchlage 180 Grad, da geht es darum, die Lunge zu schützen, sozusagen vor der schädlichen Einwirkung der Beatmung und so weiter, die ganzen Mechanismen, du hast es eben nochmal genannt. Bei dieser 90-Grad-Lagerung wegen der Atelektase oder sowas, dann geht es ja darum, dass ich die Atelektase aufkriege. Das ist ein anderes Ziel. Und dieses Ziel, die Atelektase aufzukriegen, das erreiche ich meistens dann schon innerhalb von ein paar Stunden. Also es ist nicht realistisch, einen Patienten 16 Stunden auf einer Seite liegen zu haben. Das ist wirklich nicht wirklich machbar. Aber 3-4 Stunden, das geht dann mitunter schon und das wäre dann die richtige Maßnahme eben für so eine, manchmal gibt es das so eine einseitige Atelektase oder sowas.
Gut, jetzt haben wir ja schon wieder viele Lagerungen abgefäschbart. Es gibt noch eine Sache, die mich wirklich interessieren würde. Und zwar, egal wie die Patienten teilweise gelagert sind, aber eben auch in Bauchlage, gibt es ja noch die Kopftief- oder Kopfhochposition. Gibt es denn dazu irgendwelche Evidenz oder irgendwas, warum das sinnvoll sein könnte, so die Patienten zu lagern?
Also unter Kopfhoch, Kopftief verstehst du jetzt, dass das ganze Bett sozusagen
genau,
geschwenkt wird?
Ja.
Nee, Evidenz gibt es dafür natürlich überhaupt nicht. Wie gesagt, es gibt nur für die Bauchlage überhaupt irgendeine Evidenz. Es gibt eine Rationale, ob die immer dann so klug ist, ist eine andere Frage. Die Überlegung, die dahinter steht, das Bett Fuß tief, Kopf hoch zu machen, besteht darin, dass man der Lunge mehr Entfaltungsmöglichkeiten gibt, der Abdominalinhalt vielleicht nicht so sehr nach oben drückt. Das wäre ein Argument, den Kopf hochzunehmen, sozusagen. Ob dieser Vorteil sich wirklich manifestiert oder ob das nicht überflüssig ist, weil man durch diese Bauchlagerung schon genug Harmonisierung des Pleuradrucks erreicht hat, ist eine Frage, die nicht beantwortet ist. Das wissen wir nicht so genau. Der Nachteil der Kopfhochlagerung ist jedenfalls, dass die Sekretdrainage natürlich deutlich erschwert wird. Der Patient kann ja so und so nicht husten, hat also keine eigene Sekretdrainage. Aber das wird natürlich dadurch nicht gerade erleichtert. Also sinnvoll irgendwas absaugen kann man dann kaum noch.
Und die andere Richtung, also Kopf tief und Füße hoch?
Ja, kann man auch begründen. Ein Vorteil ist natürlich, wenn man die Sekretdrainage im Kopf hoch schlechter wird sie natürlich im Kopf tief besser. Klar, das Sekret kann leichter rauslaufen, das ist der klare Vorteil. Und es gibt ja Patienten, die haben sehr viel Sekret und dann mag das sinnvoll sein. Der Nachteil ist, speziell beim adipösen Patienten, der Abdominaldruck wird dann natürlich wirksamer, sozusagen. Ist ja klar, dann drücken die Baucheingeweide und das Fettgewebe und so weiter, drückt natürlich in den Thorax rein. Also das würde ich mir gut überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist, hängt auch wieder von der Figur des Patienten ab. All diese Maßnahmen kann man machen, wie gesagt, kopftief ist vielleicht dann indiziert, wenn man eben eine starke Sekretproduktion hat, das erleichtert das für eine Weile, das rauszuholen. Aber Evidenz gibt es nicht und wir wissen leider auch gar nicht so richtig, wie der Pleuradruck sich dann verteilt, aus rein methodischen Gründen. Wir haben ja in der vorletzten Folge, als es um die Mechanismen der Bauchlage ging, haben wir ja zum Beispiel besprochen, dass man das im CT sehr, sehr schön sieht. Gattinoni hat das gut untersucht. Patienten auf dem Rücken liegend ins CT gefahren, dann auf den Bauch gedreht, wieder ins CT gefahren. Dann sieht man, wie das aufgeht, die Lungenareale. Das wissen wir natürlich in so einer Kopfhoch- oder Kopftieflagerung nicht, weil man kann den Patienten nicht in Kopfhochlagerung ins CT fahren. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Das heißt, wir wissen darüber relativ wenig. Das sind pathophysiologische Überlegungen, die man sich selber so macht, aber die sind sozusagen nicht, da gibt es irgendwie keinen vernünftigen Beleg für.
Kein Beleg, aber man muss schauen, welche Nebenschauplätze hat der Patient noch, wie die Sekretdrainage, was will man bewirken oder ist der Patient adipös? Und solche Überlegungen kann man dann einfließen lassen und sich dann entscheiden, vielleicht doch so ein bisschen das Bett in die eine oder andere Richtung zu bringen.
Ja, oder? Genau. Aber man darf da eben keine Religion draus machen und nicht sagen, das ist prinzipiell besser, die Patienten in Bauchlage, Kopf hoch oder Kopf tief. Das kann man nicht machen, sondern wie du sagst, man muss sich den Patienten angucken. Die ganze Evidenz, die wir haben, befreit einen nicht von der Notwendigkeit, das eigene Hirn zu benutzen.
Und schon sind wir wieder am Ende dieser spannenden Lagerungsfolge angekommen. Und zum Ende fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Die 135-Grad-Lagerung wird häufig vorgeschlagen, weil sie einfacher erscheint und vermeintlich schonender ist. Aber es gibt keine gute Evidenz, die ihren Nutzen belegt. Die physiologischen Effekte der Bauchlage lassen sich damit nicht gleichwertig erreichen wie bei der 180-Grad-Lagerung. Die 90-Grad-Lagerung kann in bestimmten Fällen, insbesondere bei einseitigen Lungenerkrankungen, definitiv sinnvoll sein. Auch natürlich die 135-Grad-Lagerung ebenfalls bei einseitigen Lungenerkrankungen. Unterm Strich bleibt aber so viel, dass die 180-Grad-Bauchlagerung der Goldstandard bleibt, mit klarer Evidenz durch die Proseva-Studie. Und alles andere müssen wir wirklich gezielt entscheiden bei der entsprechenden Pathologie und natürlich immer mit Blick auf den Patienten. Das war's für heute bei Luft nach oben. In der nächsten Folge schauen wir uns dann wieder ein spannendes Thema aus der Welt der Beatmung an, nämlich die Rekrutierungsmanöver.
Das wird spannend, weil da gibt es ein bisschen Kontroverse. Gibt es auch ein bisschen was zu erzählen, was da entstanden ist, wie das entstanden ist. Also wird eine spannende Folge.
Und damit bleibt mir nur zu sagen, immer schön weiteratmen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.